Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Audiocast von CC2TV. Heute sind wir mit der Folge 640 dran. Das ist eine ganz schöne Zahl. Ich habe mir mal überlegt, also es sind doch eine Menge Jahre zwischenzeitlich vergangen und alle zwei Wochen eine neue Folge. Da hat sich was angesammelt, ja. Es ist Sonntagabend, ich muss es heute Abend machen und hoffe, dass ich damit auch durchkomme, weil morgen habe ich wieder eine ganze Menge Termine, da schaffe ich gar nichts. Und morgen Abend, also am Montag, da wollen Sie das ja alle hören. Sie und ihr und euch und alle und was weiß ich was. Aber das kriegen wir schon hin und jetzt fangen wir erst mal an mit einem Thema. Ach was, hört einfach rein. KI, von mir immer als komische Intelligenz oder kleine Intelligenz gescholten, diese sogenannte künstliche Intelligenz, woher sich das ableitet mit der Intelligenz, weiß ich nicht, aber natürlich weiß ich, dass es von AI aus dem Amerikanischen kommt und dort eine andere Bedeutung hat und bei uns ist es blöderweise ohne KI übersetzt worden in künstliche Intelligenz. Naja, gut, also diese KI, das ist sicherlich ein ganz, ganz starkes, ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz schwieriges, ganz, ganz komplexes Gebiet und es wird immer umfangreicher und es wird auch immer besser. Naja, besser nicht im Sinne der menschlichen Intelligenz. Da ist sie ja nun schon meilenweit davon entfernt, wie ich schon in dem letzten Cast sagte, dass die Autos, die mit KI gesteuert werden, fahren, als seien sie besoffen. Und so ähnlich verhält sich diese KI auch in anderen Bereichen. Aber es ist eben ein Werkzeug, mit dem man auch heutzutage schon eine ganze Menge Dinge erledigen kann, die noch vor 10 Jahren undenkbar waren. KI ist also ein ganz wichtiger Bereich in der Informationstechnologie geworden und er wird immer mehr kleine Tätigkeiten übernehmen können, zum Teil irgendwann auch mal ein bisschen selbstständiger werden. So, und wie alles, was sich anschickt, ein wichtiges Werkzeug zu werden für den Menschen, geistig oder körperlich oder wie auch immer, wird auch hier die Möglichkeit erkannt, von Kriminellen diese Technologie für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Es gibt eine Studie von Europol und ich glaube, ich hänge einen Link mit in den Beschreibungstext hinein, damit sich das wieder ansehen kann. Und diese Studie, die lässt doch aufhorchen. Straftäter, meint man da nämlich, könnten künftig mit den Werkzeugen der KI zum Beispiel Cyberangriffe effizienter durchführen, als es heute schon der Fall ist. Und zwar, um noch mehr Effizienz zu haben, um noch mehr Schaden anrichten zu können. Europol, das internationale UN-Institut für Kriminalitäts- und Justizforschung, die nennen sich UNICR, Sicherheitsfirmen und so weiter, haben in dieser Studie gezeigt, dass man mit Einsatz von KI im kriminellen Bereich heute schon eine ganze Menge Schweinereien, sagen wir es mal so, veranstalten kann, die ohne KI so nicht möglich wären. Also es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Opfer dadurch hinters Licht führt, dass man Texte mittels KI generiert, automatisch generiert, die sich so lesen, als seien sie von Menschen. Sie kennen das sicherlich alle. Sie bekommen irgendeine E-Mail, da ist irgendetwas zusammengestottert, teilweise mit Rechtschreibfehlern, teilweise so krumm und sowas geschrieben, dass man klar sagt, okay, das sind irgendwelche halbintelligente Verbrecher, die versuchen, mich hinters Licht zu führen. Tja, und das ist also mittlerweile möglich, mittels Einsatz von KI-Werkzeugen so schreiben zu lassen, dass es einem Menschen kaum noch möglich ist zu erkennen, dass es nicht von einem ebenfalls Menschen kommt. Also man kann mittels KI das Opfer so täuschen, dass es kaum eine Chance hat. Weiterhin gibt es natürlich auch andere Dinge, dass man mittels KI Fotos Videos so modifizieren und verändern kann. Das heißt, aus irgendwelchen Bildern oder auch Videos, das sind ja letztendlich auch Bilder, Standbilder in schneller Folge hintereinander, dass wir das als Mensch gar nicht mehr erkennen können, dass hier etwas verfälscht wurde. Ob man jetzt den Hintergrund verändert, ob man jetzt die Gesichtszüge verändert oder irgendwelche charakteristischen Merkmale eines Menschen, den man als Vorbild genommen hat, oder man generiert ein solches Gesicht komplett mit allen Gefühlsregungen und so weiter, einfach mittels KI komplett neu. Diese KI, so wird in der Studie gewarnt, kann auch eingesetzt werden, um diese Quasselwüchsen, diese sogenannten intelligenten Assistenten, die ja so blöde sind, dass man sich eigentlich dafür schämen müsste, dass man die angreift und dass man die hacken kann. Auch da gibt es ein neues Feld in der Kriminalität, dass den leider etwas intelligenteren Verbrechern zur Verfügung steht, dass wir als Opfer immer mehr Probleme haben zu erkennen, dass wir ein Opfer sind. So, dann gibt es auch solche Sachen, sogenannte blinde Stellen in Algorithmen, dass man irgendwo in einem Programm etwas einschleusen kann. Wir haben es ja schon gehabt, dass in Antivirensoftware oder in Kameras oder in irgendwelchen anderen Geräten, in Küchengeräten zum Beispiel und künftig wohl auch in autonomen Fahrzeugen, dass man da Fremdsoftware einschleust, die ganz viel Schaden anrichten können. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem selbstfahrenden Auto irgendein Virus da drin, irgendein Schwanenprogramm, welches dann an einer bestimmten Situation sagt, okay, da kommt ein Opa, der hat einen Bart, der gefällt mir nicht, den Farbe über den Haufen. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich blöde an, aber es ist durchaus denkbar, denn diese Erkennung und diese Auswertung ist ja notwendig, damit ein Fahrzeug selbst fahren kann. Und wenn man jetzt da irgendwo in unser Programm anschleicht, der sagt, wenn da eben so ein bärtiger Alter über die Straße läuft, dann springen wir auf eine andere Routine und die dreht die Sache um. Die fährt nicht drumherum, sondern fährt drauf zu. Man muss sich das nur mal vorstellen, was da möglich ist. Und wir wissen alle, dass die meisten dieser modernen Technologien nicht ausreichend geschützt sind. Ob es jetzt ein Herzschrittmacher ist oder ob es ein selbstfahrendes Auto ist oder ob es eine Küchenmaschine ist, die mir irgendetwas backen oder kochen soll und was auch immer. Diese künstliche Intelligenz muss aber jetzt natürlich auch zur Sicherheit von solchen modernen Systemen eingesetzt werden. Also wenn Verbrecher die nutzen, müssen normalerweise diejenigen, die auf der guten Seite der Welt stehen, damit auch arbeiten. Die müssen damit aber auch arbeiten können. Die müssen also in der Lage sein, diese Werkzeuge einzusetzen, sinnvoll einzusetzen und einzubauen in ihre eigenen Werkzeugkisten, mit denen sie den Lumpen auf die Spur kommen wollen. Und möglichst noch bevor irgendetwas passiert. Es ist gar nicht so einfach. Also es ist wie mit allen Dingen, jede Sache hat mindestens zwei Seiten. Die Cyberkriminellen, das weiß man seit einigen Jahren eigentlich, sind gar nicht so dumm. Oder viele, oder bedienen sich andere Leute, die nicht dumm sind, sondern die ganz viel Ahnung haben und die auf der kriminellen Seite der Welt mit ihrer vielen Ahnung möglicherweise durch böswillige Nutzung von Technik etwas verdienen wollen. Also, es ist ein neues Aufgabengebiet und es ist auch ein Aufgabengebiet für uns alle. Wir müssen noch vorsichtiger sein, wir müssen noch achtsamer sein, wenn wir Nachrichten bekommen. Wir müssen noch genauer hinschauen, ob das möglicherweise irgendwo von irgendwelchen Lumpen mit modernen Werkzeugen erstellte Fallen sind, in die wir hineintappen sollen. Und dann haben wir einen wirtschaftlichen, finanziellen oder was auch immer für einen Schaden. Also, diese KI ist nicht nur da, um uns und unsere Welt zu verbessern und uns ein besseres, einfacheres Leben zu machen, sondern sie dient auf der dunklen Seite der Welt auch dafür, dass es uns noch schwieriger wird zu erkennen, ob wir irgendwann angegriffen werden, irgendwann ausgenommen werden, irgendwann betrogen werden oder was auch immer. Thema E-Privacy, also kleines E und dann großes Privacy mit Y am Ende, falls Sie danach suchen wollen. E-Privacy, das hat nichts erstmal mit der DSGVO, mit dieser Datenschutzgrundverordnung zu tun, sondern ist wohl in die gleiche Richtung, aber dennoch etwas ganz anderes. Diese E-Privacy-Geschichte, die heißt in Wirklichkeit anders, ich erspare Ihnen jetzt den Namen, die ist, ja, da weiß man nicht so recht, ist sie jetzt in Kraft oder ist sie noch nicht in Kraft? Ist es eine zusätzliche Verordnung, wird die eingebaut in die DSGVO oder wie auch immer? Wir haben ja nun die DSGVO, wir haben das Telekommunikationsgesetz, wir haben das Telemediengesetz und alles das ist in Deutschland in Kraft. Das ist ein ziemliches Durcheinander, ich weiß. Wann jetzt dieses E-Privacy-Gesetz in der EU tatsächlich pflichtgemäß in Kraft treten muss, das weiß wohl keiner so wirklich und ganz genau. Also, E-Privacy ist nicht DSGVO. Aber was ist es denn nun eigentlich? Die Europäische Union versucht mit diesen E-Privacy-Verordnungen, das ist ein ganzes Bündel eigentlich, die Privatsphäre von EU-Bürgern im Online-Bereich zu schützen. Und man versucht den Datenschutz damit zu intensivieren und es geht grundlegend darum, dass man das Vertrauen der Menschen in die digitale Kommunikation, in die Kommunikationswege, in die Kommunikationsarten stärken kann. Offiziell soll hier letztendlich dann auch eine Stärkung des digitalen Binnenmarktes die Folge davon sein. Das heißt also wirtschaftliche Interessen der EU über dem Weg des Vertrauens von Bürgern durch die E-Privacy-Verordnung. Es sollen europaweit einheitliche Regelungen sein, damit Unternehmen im Internet, hierbei ist aber immer die EU gemeint, nicht durch Ländergrenzen plötzlich ausgehebelt werden. Die EU geht jetzt einen Weg, der eigentlich schon lange hätte gegangen werden sollen. Aber im Moment ist das noch alles nicht umgesetzt, was da jetzt so national notwendig wäre. Diese große Änderung, die da aber kommt mit dieser E-Privacy, ist zum Beispiel die Verwendung von Cookies. Die EU will, dass das Ablehnen von nicht notwendigen Cookies für die Website-Besucher einfacher werden soll. Sie haben sicherlich die ein oder andere Vorschaltseite gesehen, wenn man da mal tief reingeht, da gibt es dann irgendwelche nicht notwendigen Erlaubnisse, die bei anständigen Unternehmen alle ausgeschaltet sind. Aber wenn man tiefer reingeht, manchmal findet man in einer der 50 oder 60 Firmen, die dort aufgelistet sind und von denen man alle die Datenschutzbestimmungen lesen müsste, bevor man zustimmt, die teilweise in Englisch abgefasst sind, teilweise so schwer verständlich, dass es kaum möglich ist. Und ja, wenn man also dann da reinsieht, das muss im Grunde alles voreingestellt sein auf aus. Und das soll laut Willen der EU schon durch die Browser-Einstellungen standardmäßig erfolgen. Dass wir also nicht kontrollieren müssen, wo ist da ein Pferdefuß, wo ist da irgendein Haken drin oder sowas. Also auf Neudeutsch heißt das ja, dass man nicht mehr als Opt-out, sondern als Opt-in machen soll. Immer dann, wenn ich erlauben will, dass irgendein Unternehmen irgendwelche Daten von mir in irgendeiner Art verarbeitet, die nicht absolut technisch notwendig für die Seite sind, die ich gerade aufsuche, dann muss ich aktiv das erlauben. Das wird keiner machen. Bisher ist es so, dass über die DSGVO und diese Privacy-Richtlinie die EU Cookie-Richtlinie zum Beispiel, die Website-Betreiber-Cookies beim Verbraucher reguliert werden. Aber das ist noch nicht alles so. Es sollen mehrere Sachen sein, dass zum Beispiel Tracking grundsätzlich reguliert wird. Die Frage, ob jemand bei mir, wenn ich irgendwo im Internet bin, Cookies setzen darf, muss ganz neu gedacht werden durch den dortigen Gesetzgeber. Wenn das sein soll, dann darf das nur der Erstanbieter und nicht ein Zweiter- oder Drittanbieter. Im Moment streitet man aber auch noch darüber, wie genau diese Voreinstellung auszusehen hat, ob der Nutzer selbst aktiv werden muss oder auch nicht. Aber das wird noch ein paar Tage dauern und wenn es dann da ist, dann wird es sicherlich den einen oder anderen Anbieter im Internet vor neue Probleme stellen. Denn wenn generell Tracking-Dienste nur dann ohne Zustimmung der Nutzer erlaubt sein sollen, wenn sie rein statistischen Auswertungen dienen, muss eine ganze Menge an Grundeinstellungen bei den Website-Anbietern auch geändert werden. Bei einer Don't-Track HTTPP-Einstellung, die ich heute schon in den meisten Browsern einstellen kann. Das soll standardmäßig durchgesetzt werden durch diese Verordnung, dass man also quasi gar keinen im Internet mehr tracken können soll. Und das wäre dann ein Klick im Browser und gilt für alle Seiten, die ich aufrufe. Ist so eine schöne Sache, eigentlich. Ja, ob wir das kontrollieren und wer das kontrollieren soll und ob das auch tatsächlich kontinuierlich weiterverfolgt wird, das steht alles noch irgendwo in den Sternen oder noch weiter weg. Denn wer soll diese Arbeit übernehmen? Im Moment haben wir eine ganze Menge Probleme in unseren Nationalstaaten und jetzt kommt auch noch so etwas dazu, was sehr gut ist, was ich hier befürworte. Aber und der nächste Schritt, dass diese Sachen auch auf das Internet der Dinge ausgeweitet werden sollen. Dass auch hier der Nutzer nicht durch irgendwelche Geräte oder Sachen ausgespäht werden kann, ohne dass er überhaupt etwas weiß und Einfluss darauf nehmen kann. Das heißt, er müsste dann explizit und jedes Mal seine Erlaubnis geben. Ein Beispiel, wenn Sie ein Mobiltelefon haben und da sind einige Applikationen drauf, die man ihnen vorher zwangsweise drauf genagelt hat oder die sie nachladen und die nur funktionieren, wenn ein Tracking möglich ist, wie es ja heute in vielen Fällen der Fall ist, zum Beispiel, dass GPS-Daten oder so etwas abgefragt werden können und sonst würden die nicht funktionieren. Das darf es dann künftig nicht mehr geben. Generell muss dann der Nutzer darüber informiert werden und seine Zustimmung geben, welche Daten zu welchem Zweck von wem aufgenommen, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Diese Zustimmung zu den AGBs darf auch nicht mehr versteckt möglich sein oder an andere Dienste gekoppelt werden. Das heißt also, wie zum Beispiel hier unsere Corona-Applikation, die wir da haben, da muss ich ja diesen Google-Scheiß-Bestimmungen da zustimmen und sowas. Das darf künftig nicht mehr sein. Nur um Bluetooth einzuschalten, darf ich nicht gleichzeitig auch noch zwangsweise diese ganzen Tracking-Geschichte erlauben müssen. Das ist ja gekoppelt, das ist ja nicht getrennt, so wie es eigentlich sein müsste. Das wird natürlich wahnsinnig viele Probleme geben, wenn diese E-Privacy-Verordnung dann tatsächlich in nationales Recht umgesetzt wird. Wie soll es denn dann weitergehen? Außerdem Cookie setzen. Es soll auch so werden, dass eine Webseite natürlich, wenn sie Cookies setzen will, das mitteilen muss. Aber wenn ich sage, nee, will ich nicht, muss ich dennoch Zugang dazu haben. Wie kann ich sagen, entweder du lässt jetzt diese Cookies zu oder du kannst nicht auf meiner Seite irgendwas gucken. Betrifft zum Beispiel auch dann unser Forum. Wir haben ja zwei Cookies, die nicht der Überwachung oder sonst was dienen, sondern einfach nur notwendig sind, um zu gucken, dass sich zum Beispiel nicht irgendjemand zweimal, wie es in der Vergangenheit war, anmeldet, um dann mit unterschiedlichen Accounts sich selbst irgendwelche Sachen da zu schreiben und so eine Art Diskussion mit sich selbst anzufangen, um irgendwelche Stimmungen zu machen oder sonst was. Wenn das aber nicht mehr möglich ist und möglich sein darf, was ich begrüße, wird das Forum wahrscheinlich nur noch ein geschlossenes Forum werden. Denn ich will dann nicht mehr, dass jeder das Recht hat, sich da anzumelden, sich das anzusehen, sondern dann hätte ich schon gern diejenigen, die jetzt drin, also so eine ausgewählte, über Jahre erprobte Gruppe, dass die weiter ohne jede Einschränkung darauf zugreifen können, aber jeder Außenstehende kann es nicht mehr lesen. Wir müssen sehen, ich weiß noch nicht, was so genau dabei herauskommt. Es könnte natürlich sein, dass manche Anwender dann künftig sich überfordert fühlt, wenn er eine ganze Menge Zustimmungen machen muss, die durch diese E-Privacy-Verordnung künftig notwendig ist, wenn irgendjemand berechtigte Ansprüche hat. Es kann natürlich auch sein, dass die meisten Unternehmen dann ihre sogenannten, manchmal auch vorgeschobenen berechtigten Ansprüche, was ja heute auch im Prinzip keiner überprüft, man muss schon jemanden dann melden, anzeigen, dass es dann irgendwo Probleme gibt. Kann natürlich dann auch sein, dass Online-Medien, die sich durch Werbung, durch irgendwelche Verlinkungen, durch irgendwelche Datensammlungen und Weiterverkauf, dass die sich dann nicht mehr finanzieren können. Also es wird spannend werden. Die EU geht in die richtige Richtung, auch wenn der Antrieb monetäre Ursachen hat, dass man wirtschaftlich versucht, hier Hürden abzubauen zwischen den Nationalstaaten in der EU. Aber dennoch, es ist richtig, diese Umsetzung der EU-Richtlinie weiter durchzuführen. In der gleichzeitig heute Abend veröffentlichten Videosendung CC2TV spreche ich am Ende etwas an, und zwar eine Entwicklung vom KIT. Und die haben ja ein Gerät entwickelt, welches, es sieht aus wie ja so eine moderne Stehlampe, unten ein Fuß, ein dünner Stängel, oben ein dickerer Schirm, der aber keine Schirmfunktion in dem Fall hat. Das ist so ein Rohr, und durch dieses Rohr wird Luft angesaugt mit einem Lüfter, und die Aerosole werden getrocknet, die Viren mit UVC-Strahlung inaktiviert und so weiter. Also eine uralte Technologie, das, was ich mal angedacht hatte, was aber leider durch Lumpen aus Fernost nicht funktioniert. Aber wie gesagt, in der Sendung arbeite ich die Sachen ja auf. Und diese Technologie, die soll laut den Forschern von KIT tatsächlich den allergrößten Teil der Viren inaktivieren. Nicht nur Corona, auch andere. So, und es entsteht ja bei Abwärme. Die Abwärme heizt dann im Winter den Raum, im Sommer macht es dann noch wärmer. Aber da können wir ja sowieso lüften, da haben wir ja nicht so große Corona-Probleme. Man sagt, dass diese 100 Prototypen, die man jetzt bauen will, im Grunde genommen vor Ort getestet werden sollen, sollen dann noch optimiert werden. Aber es wird sehr schnell möglich sein, mit Hilfe der Industrie in wenigen Wochen 10.000 Stück davon zu bauen, weil es technologisch kein großer Aufwand ist. Es tut sich also etwas. Man hat hier geforscht, und das ist eine schöne Sache, aber manch einer fragt bei dem Impfstoff, der ja jetzt angekündigt ist, ob das überhaupt noch notwendig ist. Ich möchte davor warnen, diesen Impfstoff als das Ende der Corona-Pandemie zu betrachten. Einmal, er ist noch nicht so getestet, wie man normalerweise Impfstoffe testet. Man weiß also noch nicht, wie das mit Langzeitwirkungen, Nebenwirkungen aussieht. Also da ist noch ein bisschen Vorsicht geboten. Und so gut, wie sich das im Moment alles anhört, dass da 90%, über 90% tatsächlich dann nicht mehr infiziert werden können, wenn sie geimpft sind. Man hat aber noch nicht mehr als diese 43.500 Menschen, die an der Studie teilgenommen haben, getestet. Gut, sie sind ja gar nicht alle getestet worden, sondern haben ja einige auch an Placebo bekommen, damit man natürlich erkennen kann, wirkt er oder wirkt er nicht. Man hat 94 Covid-Fälle nur gehabt, die tatsächlich dann hinterher zum Ergebnis der 94% oder sowas gekommen sind. Ich gehe davon aus, dass das kein Fake ist. Es haben sich zu viele Leute damit beschäftigt, sachlich und mit Fachkompetenz, aber Der nächste Schritt ist dann natürlich, was passiert? Wer bekommt den Impfstoff? Da kämpft man auch darum. Erst die Ärzte, erst die im Krankheitswesen, erst Ältere, die ja Hochrisikopatienten sind oder wie auch immer. Es ist alles noch nicht klar. Und wie schnell dann die Menschen geimpft werden können, das ist auch nicht klar. Es werden Impfzentren aufgebaut, es sollen die Impfdosen zur Verfügung gestellt werden. Also es kommt etwas, es tut sich etwas, er wird sicherlich helfen, er wird nicht nutzlos sein, davon gehe ich nicht aus, aber ob es tatsächlich ein so hoher Prozentsatz ist und wie lange dieser Impfstoff im Körper wirksam ist und welche Menschen nicht darauf ansprechen, all das ist noch ganz, ganz offen. Also Hoffnung haben, ja. Aber keine Euphorie. Noch ist es nicht so weit, noch ist die Pandemie nicht zu Ende. Da tut sich auch noch etwas anderes. Es gibt eine Forschergruppe, auch aus Deutschland, die arbeitet daran, dass sie ein Gerät entwickelt, mit dem es möglich ist, aus der Ausatemluft des Menschen heraus zu erkennen, ob er infiziert ist oder nicht. Quasi instantan, ohne Wartezeit. Das ist jetzt im Moment noch eine große Maschine, also ein mächtiger Apparat, der auf dem Tisch Platz hat. Und dann wird das ausgewertet. Der Traum ist, dass man das irgendwann mal so weit verkleinern kann, wie ein Alkoholtester. Das heißt, kommt die Polizei, willst du im Fußballstadion, musst du pusten, pustest du rein, sagt er, okay, keine Coronaviren in der Ausatemluft, du darfst und der Nächste eben nicht. Wäre natürlich absolut super. Davon sind wir sicherlich noch ein, zwei Jahre entfernt, aber man muss sich überlegen, es tut sich auch in dieser Richtung etwas. Aber nicht nur in Bezug auf Corona, sondern die können feststellen in der Ausatemluft, was man zu atmen gegessen hat, welche Krankheiten man hat und so weiter. Weil die Ausatemluft aus dem Körper im Grunde genommen alles beinhaltet, was der Körper selbst hat. Also rein medizinisch wird weitergearbeitet. Eine solche Applikation wäre natürlich super. Und da gibt es auch schon eine, die angeblich durch die Sprache, das heißt, ich quatsche in mein Mobiltelefon hinein, da läuft eine Applikation drauf und diese Applikation erkennt aufgrund einer Stimmanalyse, ob ich denn nun tatsächlich von Viren befallen bin oder nicht. Also man hat da wohl aus vielen Stimmen, die man mit den Chinesen zusammen getestet hat, die aus Wuhan kamen, die Sachen herausgefiltert, die notwendig sind, also zum Beispiel Müdigkeit, Husten, Kurzatmigkeit und so weiter. Also alles das, was ich im Moment habe, alles das und viele andere Sachen mehr. Gut, kann ich aber wirklich nichts sagen. Ich habe keine wirklich für mich sicheren Erkenntnisse gewinnen können, ob das tatsächlich so funktioniert oder nicht. Aber man arbeitet eben daran. Es wird sicherlich diese Pandemie mit vielen, vielen kleinen Bausteinen in den Griff zu bekommen sein. So lange, bis die nächste kommt. Und ich hoffe nur, dass unsere Regierungen daraus lernen, dass man sich vorbereiten muss auf das Undenkbare, was ja ganz, ganz schwer ist. Aber es ist eben so. Und dass man nicht wieder so einen Schwachsinn macht, wie zum Beispiel am Anfang, weil zu wenig FFP2, FFP3-Masken da waren, den Leuten versucht weiszumachen, dass das gar nichts bringt. Die sollen sich in Schalen mit großen Löchern umbinden. Das würde genauso viel bringen. Man hat die Leute im Grunde genommen verarscht. Hätte man gleich gesagt, okay, nimmst du Maske, bist du auch selbst geschützt, wäre das was anderes gewesen. Aber man hatte Angst, dass dann für den medizinischen Bereich zu wenig da sind. Aber man kann es doch nicht mit solchen Lügen machen. Das ist doch keine Art und Weise, mit erwachsenen Menschen umzugehen. Es ist sowieso für mich irgendwo ein bisschen absurd. Denn mal ganz ehrlich, der Mensch hat einen Selbsterhaltungstrieb. Das heißt, ich schütze mich selbst, ich schütze meine Familie, meine Freunde und so weiter. Aber jetzt bekomme ich verordnet, eine Maske zu tragen, die nicht mich schützt, sondern mit der ich andere schütze. Das ist absolut gegen den Selbsterhaltungstrieb. Ich soll und werde gezwungen, andere zu schützen. Mit einem Mittel, welches mich selbst im Prinzip überhaupt nicht schützt. Sondern ich muss darauf vertrauen, dass der andere auch mich schützt. So soll das funktionieren. Da ist das Pferd für mich von hinten aufgezäumt. Hätte man von Anfang an dafür gesorgt, dass für alle Menschen Masken da sind, die sowohl den anderen wie auch mich schützen. Oder in der Prioritätenliste vielleicht umgekehrt auch. Mich und die anderen wäre die Akzeptanz sicherlich größer gewesen. Aber so nimmst du Maske, sonst zahlst du Strafe. Maske schützt andere. Dich selbst, na, was juckt das? Hauptsache du zahlst Strafe. Naja, gut. Also im Moment sind wir in einer Feinabstimmung. Es werden ja immer mehr Diskussionen geführt. Und bitte nehmt diese Diskussion nicht als Streit und sonst was, sondern das ist ein Abwägen von unterschiedlichen Darstellungen, unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Erkenntnissen, dass man hier in der Gastronomie vielleicht genauer hinsehen müsste. Da gibt es genügend Gastronomen, die es umgerüstet haben, bei denen eine Infektion viel unwahrscheinlicher ist als auf der Arbeitsstelle, in der Schule, im Flugzeug, in der Bahn oder sonst wo. Und das ist so eine Geschichte, das geht nun mal nicht von jetzt auf gleich. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, indem wir die Meinung des anderen achten, nicht die derer, die sagen, es gibt gar keine Viren und die Regierung hat die künstlich hergestellt. Und wie hat letztens einer geschrieben, G5 mit ihren radioaktiven Strahlen sollen diese Viren in den Menschen aktivieren. Jo. Naja gut, ich besuche den irgendwann mal in seiner Anstalt, wenn ich dafür Zeit habe. Das ist eben das Problem, dass viele Menschen nicht die Zeit nehmen, um intensiv sich mit dieser Thematik zu befassen. Dann würden sich viele der Vorurteile von selbst auflösen. Natürlich macht die Regierung alles falsch, ist doch ganz klar. Es kann keiner alles richtig machen. Aber das, was richtig gemacht wird, und das sehen wir an den Infektionszahlen, das ist doch gut so. Und nur dann, wenn wir unsere Werkzeuge verfeinern, wenn wir immer mehr Erfahrung machen, wenn wir wissen, wo müssen wir dran drehen, nur dann werden wir Erfolg haben, nur dann werden wir wenig Kranke haben auf Intensivstation, nur dann werden wir wenig Todesopfer zu beklagen haben. Aber da muss eben verdammt nochmal jeder mithelfen. Und selbst wenn mir das im Moment nicht passt, dass ich mit dem Wohnmobil nicht wegfahren kann, obwohl das mein Zuhause ist, obwohl ich dann nur mit meiner Frau wegfahre und genauso bin ich zu Hause genauso mit ihr zusammen. Und wenn ich irgendwo hinfahre, dann habe ich mindestens mal 1,5 Meter Abstand zum anderen Wohnmobil, wenn überhaupt da eins ist. Aber das sind eben alles Dinge, die diskutiert werden müssen. Nur wer soll sie diskutieren? Wer soll sie umsetzen? Wer soll diese neuen Regelungen und diese neuen Erkenntnisse in die Masse bringen? Wir müssen eben alle ein bisschen darunter leiden, damit es uns allen gut geht. Das reicht auch aus. FFP2-Masken sollen ja künftig verteilt werden. So ungefähr, dass jeder Gefährdete pro Woche eine einzige zur Verfügung hat. Gut, es ist besser als gar nichts, aber es ist ja auch fast gar nichts. Nochmal zu einem Thema E-Autos. Ich weiß, auch da gehen die Meinungen auseinander. Die einen wollen Wasserstoffautos, aber im PKW ist es ein bisschen schwierig. Aber ich habe ja immer und immer wieder im Laufe der letzten 3-4 Jahre darüber berichtet, dass die Akkutechnologie in einem wahnsinnigen Tempo voranschreitet. Die deutschen Fraunhofer-Institute haben gemeinsam mit der holländischen Organisation, The Netherlands Organization, eine Akkutechnologie entwickelt, die eine viel größere Reichweite erlaubt. Das nennt sich Spatial Atom Layer Dispose. Ich weiß nicht, ob das holländisch ist. SALD. Also ALD war ja bekannt. SALD ist es. Damit sollen also Elektroautos mit Akkus etwa in den gleichen Ausmaßen wie heute mehr als 1000 Kilometer Reichweite haben können. Und SALD BV, die sitzt in Eindhoven in den Niederlanden und die haben schon Anfragen aus der Industrie und zwar so viel, dass sie kaum alle bearbeiten können, weil ihr Super-Akku, das kann man so sagen, das ist ein patentiertes Verfahren übrigens, mit ultradünnen Beschichtungen, sogenannten Atombeschichtungen auf den Elektroden, damit ist es dann möglich, eine etwa dreifache Reichweite zu dem bisherigen, bis zu den heutigen Batteriezellen zu haben. die können mit fünffacher Geschwindigkeit geladen werden gegenüber den heutigen Zellen. Also auch das ist eine Menge. Und man kann einen solchen Akku innerhalb von 10 Minuten auf etwa 80% und in 20 Minuten vollständig auf 100% aufladen. Also auch hier tut sich was. Man geht davon aus, realistisch, dass bis 2022 diese neuen Akkus in unsere E-Autos eingebaut werden können. So, und dann hätten wir einen Schritt, dass man mit einer Akkuladung weiterfahren kann als mit der Tankfüllung eines normalen PKW und dass das Aufladen dann auch nicht länger dauert, wenn man eine freie Säule hat. Aber manchmal muss man in der Urlaubszeit ja auch der ganz normalen Benzinsäule eine ganze Zeit warten, bis man drankommt. Also auch hier tut sich etwas. Wer danach suchen möchte, SA, Siegfried Anton Ludwig Dora, SALD-Batterien, die könnten möglicherweise einen Riesensprung für Elektroautos in die Zukunft bedeuten. Nicht nur da, man kann die auch klein bauen, in unsere Mobiltelefone reinbauen und so weiter. Die müssten dann vielleicht in der Woche nur ein einziges Mal aufgeladen werden. Das wäre ja auch schon eine schöne Sache. Dann sind wir am Ende angekommen. Ja, es war mal wieder Corona dabei, aber das bleibt ja nun mal nicht aus. Wir hören es ja auch jeden Tag in jeder Nachricht. Immer wieder geht es darum. Heute habe ich nicht von dem amerikanischen Oberidioten gesprochen, der immer peinlicher wird. Ich will den ja auch vergessen. Aber wir müssen auch vorsichtig sein bei uns. Bei uns gibt es ja auch Leute, die in eine ähnliche Richtung drängen. Also Augen auf, nicht nur ja, im Internet vor irgendwelcher Schadsoftware, sondern auch jederzeit Abstand halten von anderen, Maske tragen, verdammt nochmal, Maske tragen, ja. Wenn alle das machen, dann hat diese Maske, die ich eben so beschimpft habe, natürlich eine Wirkung. Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, eine FFP2 oder FFP3 Maske zu bekommen, günstig, machen Sie das. Dann schützen Sie auch sich selbst und das macht noch ein viel, viel besseres Gefühl, als wenn man nur, in Anführungszeichen, andere schützt. Das war's für heute. Schaut mal in den Shop vorbei, den gibt es immer noch. Vielen herzlichen Dank für die Spender. Ich habe letztens gesagt, dass es ein bisschen problematisch ist finanziell. Es sind einige Spender, die haben das für bare Münze genommen, ist es ja auch. Da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das hilft uns jetzt erstmal hier über den Winter. Also ich denke mal so bis Ende Dezember, Anfang Januar sind wir ganz, ganz sicher. Und dann sehen wir mal, wie es dann weitergeht. So, ich bedanke mich also fürs Zuhören. Bei den Spendern habe ich es schon, kann ich aber gerne nochmal tun. Ja, mache ich auch in der Videosendung, die jetzt parallel online geht, nochmal. Eine schöne Woche, bleibt alle gesund. Und ich denke, nächste Woche, so wie es aussieht, haben wir auch wieder ein Video. Dann ist natürlich Audiocast erstmal Pause. Ich komme in 2 Wochen wieder, aber nächste Woche das Video. Thomas hat gesagt, er ist soweit fertig, wird dann auch ein Video kommen. Im Moment kommt es Schlag auf Schlag, aber es ist eben so, wenn ich es nicht mehr allein machen muss, ist die Arbeit nur halb so viel. Und dann kann man auch doppelt so viel rausbringen. Ist doch schön, oder? Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.